Also, ich habe mir ein Image geholt, ich habe es laufen lassen und ihr habt auch gesehen, das war verdammt schnell. Also, ich muss keine VM starten und so weiter, sondern das geht alles in Sekundenbruchteilen. Seitenwitz am Rande, das Ding ist deswegen auch so schnell, weil dieses Programm ist ein Assembler-Programm. Das ist wirklich nur 10 Kilobyte groß. Der muss also quasi auch nichts transferieren, aber ist halt da und ist halt irgendwie ein bisschen geekig gemacht, das Hello World auch noch. Soweit so klar. Also ohne Hello World Verstand zu haben, kommen wir jetzt hier auch nicht weiter. Was im Docker dann auch drin ist und die es dann leider Gottes auch sehr viele dann auch verwenden oder eigentlich der meiste Use Case dann ist, okay, die Idee war ja, wir wollen eigentlich nur ein einzelnes Executable drin laufen lassen, aber man kann natürlich auch ein Init, prinzip ein komplettes Betriebssystem drin starten. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht so unüblich eigentlich, dass es gibt nämlich praktisch von jedem Betriebssystem eine Minimalinstallation als Docker-Image, official von Docker. Also ich habe hier mal das jetzt mal hier gemacht. Also zum Beispiel eine Aufgabe, die ich auch oft habe, dass ich hier 15 Distributionen habe und möchte wissen, wie eine Datei in 15 Distributionen aussieht. Dann muss ich natürlich sonst 15 Images in der VMware haben oder in der KVM, um die hochfahren, reinschauen, das Ding zumachen, die nächste aufmachen. Geht aber auch einfach viel geschickter, wenn man sozusagen mit Docker Run. $OS ist hier einfach die Betriebssysteme, die heißen dann sozusagen, die Images heißen dann dieses Betriebssystem, Debian, Doppelpunkt 8 ist die Versionsnummer, CentOS Versionsnummer 7, OpenSUSE 42.1 und jetzt lasse ich mit dem Docker Run, $OS ist ja dann eins von diesen hier, das Betriebssystem starten und lasse dann den Prozess, cut, den Befehl Cut, um anzuzeigen, die Datei etc/os Release zum Beispiel mal anzeigen und mache hier vorher noch ein Echo drumherum. Sowas kann man jetzt zum Beispiel einfach ausführen. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt Cut and Paste machen? Nein. Da mache ich es jetzt aber einfach mal so: Docker Run minus, minus RM Debian Doppelpunkt 8. So, und dann habe ich das jetzt von dem Debian 8 diese Datei mir angeschaut. Jetzt könnte ich es mir genauso gut auch einfach von einer OpenSUSE 42.1 anschauen. Ne? Ich habe ein komplettes Betriebssystem gebootet und das zusammengeschmissen. Ne? Also ist sozusagen für solche Use Cases unheimlich produktiv.
Hast du die dann vorher schon installiert?
Die habe ich natürlich schon gepult. Ne? Aber so ein Image ist jetzt auch nicht so fürchterlich groß, das Debian-Image, das könnte man jetzt auch sehen. Guter Punkt. Was ist jetzt passiert? Achso, nein, den Vortragsmodus wollte ich jetzt nicht reingehen. Hallo. Ach, jetzt habe ich es geschafft, mir hier mal das Ding hier in den Multiscreen-Modus zu kriegen. Wie komme ich hier wieder raus? Moment, ich versuche mal gerade hier mein Möglichstes wieder hier die Bildschirme so zu synchronisieren. Zack, da gibt es so einen Hotkey dazu, den ich aus Versehen erwischt habe. Docker Images. Das sind die Images, die ich hier gerade alle habe. Das sind relativ viele, weil ich habe da jetzt ein bisschen viel rumgespielt. Aber ich wollte jetzt mal gerade zeigen hier, Debian zum Beispiel. Oh Gott. Ach Gott, warum steht das so? Ach so, weil die Maschine Debian heißt. Dann machen wir OpenSUSE. So, hier. Da seht ihr hier dieses Zeile hier. Also das ist jetzt ein 97 oder knapp 100 Megabyte Image, das im Docker rumliegt, das da schnell mal hochgestellt wurde und wieder weggemacht wird. Das Ganze passiert natürlich aber auch als Copy on Write. Das heißt, das ist nicht immer jedes Mal 100 Megabyte groß. Was hast du?
Such mal nach dem L-Pine.
Alpine.
Alpine.
Ach, Alpine. Ja gut, Alpine gibt es, glaube ich, auch nachher einen Vortrag dazu. Das ist eine extra Distribution, die sich sozusagen auf den Minimal-Executables für Linux konzentriert. Also da ist keine Bash drin, da ist eine Busybox drin, ist die Musl-Library drin statt der glibc. Und wir können ja mal schauen, ob wir die sogar pullen können. Alpine Doc. Latest. Also ich habe die nicht drin. Und ihr seht, die sind 2 Megabyte große. Wow. Und dann Docker Run minus IT
Alpine Latest. Da muss ich wahrscheinlich sagen, BinSR sagen. So, und ich bin drin in einer alpine Umgebung. Also ich glaube, so schnell habt ihr noch nie ein Betriebssystem installiert. Ne? Okay, also lassen wir es gut sein mit dem Betriebssystem, gehen wir weiter. Oh, das ist jetzt eine tolle Ansicht. Bildschirmpräsentation.
Was ist jetzt dann eigentlich in einem Image drin?
Was in einem Image drin ist, da ist wie gesagt die verschiedenen Dateisystem-Layer drin. Typischerweise lässt sich da Docker durch helfen, dadurch, dass es ein, so ein image-basiertes, so ein Layering-File-System unten drunter ist. Das bekannteste, was er früher mal gab, war das AUFS. Das hat sie allerdings nie in den Linux-Kernel, in den offiziellen reingebracht. Andere Dateisysteme, die also Layering machen, ist das Overlay-Dateisystem. Das ist jetzt upstream in einem Linux 4er, 4.1, 4.2er Kernel, wo die so drüber sehen. Oder man lässt sich helfen, zum Beispiel durch ein ButterFS. Das kann auch Layering. Ich glaube, es gibt auch Anstrengungen, ZFS da reinzubringen. Und vor allem, was in Produktion, vor allem bei CentOS, Red Hat Enterprise Linux ist, ist ein Device Mapper. Da wird dann allerdings nicht das File-System gelayert, sondern das Block-Device unten drunter. Also, aber das ist drin, also diese Layer, und dann ist noch Metainformationen drin.
Die ganzen Standard-Libraries und so weiter sind drin?
Nein, ich meine, was braucht man, um in einem Docker-Container ein Executable ausführen zu können? Man braucht ein paar Device-Files, man braucht einen Slash, ein Dateisystem, und da drin sollte dann also mindestens ein statisches Executable drin sein oder halt die Laufzeitbibliotheken. Mehr ist in dem Container nicht drin. Und was im Image natürlich noch drin ist, die Metainformation, dass da das Start-Executable so ist, dass die Constraints, irgendwelche Einschränkungen für Speicher und so weiter drin sind, ob das ein privilegiertes Ding ist, wie die Netzwerk dazu sein muss. So ein bisschen Metainformation ist da drin in dem Image. Aber das war's dann. Also das ist jetzt nicht so wie irgendwie ein komplettes File-System, eine Partitionierung und so weiter. Das sind einfach nur praktisch ein TAR-File von verschiedenen Images, die übereinander gelagert sind und Metainformationen, wie es zu starten ist. Mehr ist nicht drin. Boom.
Und von der ursprünglichen Maschine, da verlässt sich für überhaupt nichts, außer auf die Kernel-Calls, oder?
Das verlässt sich darauf, dass so ein hinreichend aktueller Kernel drin ist. Deswegen hat man zum Beispiel mit CentOS 5 und 6 natürlich, Entschuldigung, 6 und 5 sowieso, dann schon Probleme, weil der Kernel sehr, sehr alt ist. Da lässt sich nichts Neues mehr machen. Und damit lässt sich auch mit, zum Beispiel, in der Firma haben wir ja so ein OpenSUSE 13.1 immer noch, und das ist ausgerechnet ein Kernel drin, der mit Docker noch nicht kompatibel ist. Aber man kann einfach einen modernen Kernel nehmen, aber alte Executables laufen lassen. Die API von Linux-Kernel ist hinreichend stabil, dass das geht.
Und wenn ich in meiner Firma, sagen wir mal, CentOS X verwende, dann brauche ich ja keinen irgendwie Layer, wo...
Achso, eine Abkürzung zu machen, das gibt es nicht. Das ist immer, die Idee ist ein Container, das sind standardisierte Filesysteme. Das heißt, ich kann den Container nehmen, so wie er ist, und auch wo ganz anders hintragen. Und das Stichwort ist dann immer Cloud. Was weiß ich, das Ding, so ein Container kannst du in der AWS Cloud, in der GCE Cloud, also der Google Compute Cloud, oder zu Hause auf deinem Rechner laufen lassen. Das ist die Idee, es ist eine standardisierte Laufzeitumgebung, die verlässt sich nur drauf, dass ein Linux da ist.
Und was, Linux-Kernel. Was ist denn Scratch?
Scratch ist das Device Files. So.
Das System ohne User Space Kernel.
Wie bitte?
Das leere System ohne
User Space. Ein leeres System ohne User Space mit Device Files. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, was ich jetzt hier eigentlich hier wieder sehe. Oh Mann, bin ich schon wieder in diesen anderen Modus geraten. Das Bildschirme synchronisieren. Zack. Ich muss das mal üben mit am Projektor mit zwei. Okay, also jetzt. Das hatten wir ja. Okay, zum Beispiel was anderes, was man in der Docker Hub Library sieht, das geht mit einem. Mit dem Browser auf dockerhub.com oder sucht nach dockerhub mit Google, da findet man. Und zum Beispiel ist hier der Apache Tomcat. Das ist zum Beispiel jetzt ein Java Servlet Engine, die ich mir einfach starten kann. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Geschmacksrichtungen, ob ich eine 6er Version, eine 7er Version, eine 8er Version, es gibt auch schon eine 9er. Ob ich die mit der Java Version 7 oder 8 betreiben will und alle möglichen Kombinationen. Die findet man fertig vorbereitet als mit Tags in der Docker Hub Library. Wie stehe ich denn eigentlich zeitlich?
Du hast noch 15 Minuten.
Boah, okay, dann mache ich mal weiter. Also die Idee ist einfach die hier.
Kleine Frage zum Tomcat. Du hast gerade gesagt, mit Java, Runtime und so weiter, ist das dann alles schon komplett zusammen?
Das ist alles drin.
Nur noch laden?
Genau, man macht aber hier Docker Run. Also ich mache jetzt vielleicht mal einfach eines von den Beispielen. Wie komme ich denn jetzt? Das Dumme ist, ich sehe hier was anderes als da und ich will mich nicht rumdrehen. Netflix nochmal. Hä? Das ist hier das Bild. Ach, das ist ja wohl knapp. Ja, aber normalerweise muss ich mich nicht umdrehen dazu. Ich will den Haken dabei halten. Und das Problem war, der Haken ist immer wieder weg. Ja, der Haken ist dann plötzlich wieder weg. Das ist das Problem. So, hier habe ich mal. Ah, nicht die Fotos. Docker Run Tomcat. Doll.8 minus JRE 8. Das ist der wesentliche Befehl. Und dann gibt es mit dieses P, mache ich ein Port Forwarding aus der Maschine in meine Maschine rein auf den Port 80.
Oder auf den 80.
Nee, das hat man noch nicht gesehen. So, und jetzt startet der Tomcat. Und jetzt kann ich mich, da sieht man auch meine Urlaubsfotos, prima. Debian. Aber das ist jetzt hier auch noch klein. Jetzt müsste ich mit Brille aufsetzen. Da sieht man sie. Das ist der falsche.
90-80.
Da steht 90-80, gell? Ja, ich will aber 80-80. So, und dann fehlt HTTP davor, prima.
Ist aber nur lokal dann erreichbar.
So, der ist jetzt im Moment lokal erreicht. Nein. Der ist auch von außen erreichbar jetzt. Da ich im Port Forwarding nicht auf die Localhost gemacht habe, sondern auf die wirkliche Maschine. Also damit, das ist zum Beispiel jetzt auch eine der Möglichkeiten, wie man jetzt zum Beispiel, ich könnte den jetzt auch auf Port 80 einblenden und damit habe ich den plötzlich auf dem normalen Port. Also, ne?
Ich kann Docker schon so weit abstellen, dass er auch eine eigene IP hat. Dann
genau, der hat innen drin, hat das Ding eine eigene IP. Ich kann den aber auch zum Beispiel auf das Bridge-Interface machen, dann kriegt er die gleiche IP-Adresse. Ich kann dem aber auch sozusagen ein ganz eigenes Netzwerk machen, da ist alles netzwerktechnisch alles möglich. Gibt es ein eigenes Kommando Docker Network?
Jetzt gerade bei Tomcat und Java-Versionen und so, diese ganze Kombination, muss ich die vorerstellen, also für jede Java-Version oder jede Tomcat-Version ein eigenes Image, oder kann ich die zusammenstecken irgendwie einfach?
Die Java-Version mit der Komponente? Also da kannst du davon ausgehen, das könnte man im Docker-File nachschauen, dass sie zuerst den Tomcat installieren, danach die Java-Version drauf. Und dann bauen die aufeinander auf, also die sharen dann Ressourcen. Und wenn man das richtige File-System dann auch nimmt, wenn die dann gleichzeitig laufen, dann sharen die sich das auch im RAM. Das ist zum Beispiel, was man in der Virtualisierung gar nicht machen kann. Dass sie sozusagen sogar im RAM die Sachen scheren. Okay, das habe ich jetzt mal Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder die falschen Ansichten. Was ist denn hier los? Präsentation beenden, was passiert jetzt? Ja, hier so sieht's aus. Und jetzt muss es nur noch größer werden. Mann. Und jetzt bin ich wieder in diesem... Okay. Weg von PowerPoint. Gut, was ist noch alles drin in Docker? Also wir haben dieses schichtenbasierte Storage, die Graph-Drivers habe ich schon erwähnt. Images bauen aufeinander auf, das habe ich auch schon erwähnt. Wir haben ein eigenes Netzwerkmanagement. Das ganz Coole ist, man kann Container sogenannt verlinken. Das heißt, die laufen in eigenen einzelnen Subnets. Man kann aber auch sagen, dieser Container soll mit dem konferieren. Und dann unterhalten die sich auf dem sozusagen Container-Netzwerk und nicht auf dem Host-Netzwerk. Und so kann man sozusagen dann eigene quasi Cloud-Umgebungen aufbauen, die sozusagen völlig wegabstrahiert sind, die in ein eigenes Netzwerk laufen. Es gibt Volumes, Volume-Container oder Volume-Mount-Punkte, das heißt, da kann man mit eigene Filesysteme, die nicht der Versionsverwaltung unterliegen, anlegen. Da wird man meistens persistente Daten ablegen. Das Ding kann auch ein Pseudo-Terminal-Verwaltung. Und lustig zu wissen, Docker ist eine Programmiersprache Go programmiert. Wenn man nämlich dann Docker selber kompilieren will, dann verwendet man nämlich einen Docker-Container, um Docker selber zu kompilieren, weil in dem Docker-Container ist ein Go drin, weil man hat nicht auf jedem Betriebssystem die richtige Go-Version, mit der man brauchen will. Das ist eine ziemlich lustige Variante.
Was gibt es denn hier? Das hätte ich jetzt den, eigentlich hätte ich es jetzt vorhin noch gezeigt. Zum Beispiel für die Programmiersprache Swift, die von Apple jetzt als Hausprogrammiersprache für ihre Geräte propagiert wird. Die gibt es auch inzwischen für Linux, und zwar im Docker-Container. Im Wesentlichen holt man sich einen Docker-Container und kann sich da drin eine Bash laufen lassen. Hätte ich jetzt zeigen können, mache ich aus Zeitgründen nicht. Kann ich in Hello World zum Beispiel schnell kompilieren. Man kann cross-kompilieren. Oder der wichtige ist, weil dadurch, dass man immer wieder von vorne anfängt, kann man auch reproduzierbare Builds machen. So, man kann auch Docker-Container selber erstellen. Dazu braucht man ein sogenanntes Docker-File. Das wollte ich gerade mal, also hier hätte ich jetzt auch euch noch gezeigt, kann ich aus Zeitgründen nicht sozusagen sowas wie ein Minecraft-Server. Der ist einfach mit so einer einfachen Kommandozeile, kann man den starten. Der holt sich das offizielle Image, naja, so offiziell ist das nicht, aber ein ziemlich gutes Image von Minecraft holt er sich runter und startet das. Man, freundlicherweise ergibt er auch noch stimmt er der Euler zu. Und dann kann man dann den Port auch noch vorwärts werfen und dann geht man einfach mit Minecraft drauf und ist direkt auf seinem Server. Und das sieht dann auch wirklich dann so hier so aus, ein Minecraft-Server powered by Docker. Der ist dann lockt mit dem, was mein Sohn hat, der verwendet gern das Spiel StarMade. Das ist leider hier sehr dunkel. Das ist ein Voxel 3D Sandbox Player Shooter, ähnlich was wie Minecraft, aber bloß im Weltraum und noch viel größer mit Raumschiffen, die man selber macht und so weiter. Und ich sollte dieses Ding natürlich dann hosten in meiner Infrastruktur. Und da habe ich dieses, ich hatte schon mal das Ding in der virtuellen Maschine, das war mir dann allerdings immer ein bisschen zu sperrig. Und da hatte ich schon einen TAR-File davon. Das ist ein Docker-File, das sieht dann im Prinzip aus, ich installiere mir das Debian, mache ein Update, installiere mir noch das OpenJDK, und Unzip und Curl, kopiere das StarMade da, packe es aus, und starte den dedicated Server. Das ist es. Und das Ding rennt wie Sau. Weil sozusagen der shared natürlich die Ressource mit allem anderen. Ich habe jetzt hier auch keine Einschränkungen mit der CPU-Zeit gemacht, weil der braucht nämlich manchmal ziemlich kräftig CPU-Zeit. Vor allem, wenn die dann zwei Planeten gegen miteinander kollidieren lassen. gut, und das sieht dann halt so aus, mit Docker Build wird es dann gemacht. Mit Docker Run gestartet. Das Interessante ist, hier steht das I dabei. I bedeutet, er macht ein PTY, ein Pseudo-TTY an, das heißt, dass er auch Input erwarten kann. Weil dieser Server ist so dusselig, dann kann man in die Kommandozeile Chat-Befehle und weitere Verwaltungsbefehle reingeben. Und sonst in der virtuellen Maschine müsste ich den in der Screen und an der TMUX-Session laufen lassen, damit ich mich da deconnecten kann und wieder später ranconnecten kann. Docker übernimmt das schon für mich. Der baut das schon für mich auf, ab, da kann ich mich abmelden mit Ctrl-P, Ctrl-Q. Und später, wenn ich dann mal wieder ran muss an die Konsole von den Dingen, kann ich mich einfach mit Docker Attach wieder dran klemmen. Da könnte man auch ein Backup machen. Ist mir nicht passiert, das Ding war nämlich auf so einem kleinen SSD und die ist in mir abgeraucht. Da war ich froh, dass ich Backups hatte. Docker CP kann ich mir... das ist der Container, Doppelpunkt und das Verzeichnis, bekomme ich quasi einen TAR-File extrahiert von dem Verzeichnis. So habe ich ein komplettes Backup von dem Container. Ist erheblich einfacher und schneller und leichtgewichtiger auf meinem Server zu laufen zu lassen.
Das kann ich dann auch rückwärts machen, also aus dem TAR kann ich mir wieder den
Container... genau, da gibt's aus dem TAR-File kann man es wieder machen, im Prinzip immer entweder den Docker-Build-Mechanismus wieder geht. Mir ging es halt darum, dass ich den Inhalt habe. Ich hätte mir auch einfach, was ist das, ist diese Sache hier mit Docker Stopp und Start. Da kann ich mir auch einfach im Prinzip das Docker-Image nehmen, das committen und dann einen neuen Namen und dann könnte ich die Historie wieder nachfahren. Ich kann dann also alte Version wieder zickzackzock wieder starten. Docker Recompile habe ich schon erwähnt. Docker, das ist ja noch nicht alles der Wahnsinn genug. Docker läuft natürlich nicht nur auf Intel-Plattformen, sondern auch auf solchen Sachen wie Raspberry Pi. Zum Beispiel oder auf dem Power-PC, Power 8, das sind die großen IBM-Server, die jetzt die einzige Hardware, die IBM noch hat. Und auf ARCH64, das sind die ARM64-Prozessoren. Für Linux läuft das. Es gibt auch inzwischen einen Docker auf Windows. Microsoft wird das Docker-Konzept für die Windows-Server-Infrastruktur verwenden in den nächsten Releases von Windows-Server.
Mit den Bindmaus, die werde ich nicht mehr machen. Es gibt dann auch noch obendrauf, weil das ganze Wahnsinn ist ja noch nicht genug, Docker Compose. Das bedeutet, wenn ich eine Anwendung habe, die besteht nicht nur aus einer Applikation, sondern aus mehreren, dann kann ich das Folgendes machen. Ich kann eine Beschreibung machen von meinen Images, die ich brauche, um eine komplette Applikation zu haben, und kann die in einem Wusch hochstarten. Ich habe, kann ich Zeitgründen wahrscheinlich jetzt, na doch, werde ich mal zeigen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie komme ich jetzt hier eigentlich richtig raus. Ah, so könnte ich das machen. Also hier geht ein Ctrl-C. Ne? So, Docker Compose. Genau. Down. Ich muss hier gerade nochmal. Ah. So, ich habe es gerade noch am Laufen gehabt. Ich starte sie gerade nochmal. Also das ist eine Konfiguration, die sieht so aus. So ein YAML-File, das besteht im Wesentlichen, sagt hier, ich habe hier diesen Jenkins CI-Server und ich habe ein Artefakt-Repository, so eine Type Nexus, nebeneinander, die werden beide gestartet. Hier ist noch was, wo die Daten gespeichert werden, und die beiden sollen zusammen gestartet werden, die beiden. Dann muss ich das nicht einzeln machen, sondern ich schreibe einfach Docker Compose up. Und dann mit D heißt im Hintergrund. Und dann startet mir diese zwei Server, und zusammen sind es mir praktisch meine Infrastruktur, auf der ich arbeiten kann. Und das war dann, komme ich jetzt hier wieder weiter an den Browser. Da ist der Browser. Okay, jetzt ist es kritisch. Ist der 9080 wieder da? Genau. Das ist dieses Ding hier. Da müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen warten, bis das Ding hochgefahren ist. So, und hier habe ich euch zum Beispiel vorbereitet das Projekt MSKT-Util. Das ist, da kompiliere ich eine Open Source Software auf drei verschiedenen Betriebssystemen in zwei verschiedenen Konfigurationen. Mache ich jetzt über diesen Jenkins mit angebundenen Slaves und drücke jetzt hier mal zum Beispiel auf jetzt bauen. Na, wo ist jetzt mein Mauszeiger hin? Ja, der ist jetzt hier, jetzt ist er da. Ja. Und los geht's, genau. Und jetzt fangen gleich an hier die Punkte hier gleich, also hier bedeutet, er fängt an zu machen und jetzt kompiliert er diese zwei Konfigurationen. Man kann jetzt auch dann reinschauen. Da muss man draufdrücken. Das anschauen. Hier. Und hier fängt er an. Hier seht ihr schon den Output von Configure, Make, Make, Install. In verschiedensten Versionen die gleiche Software zu bauen. Das ist also sozusagen für, sozusagen, wenn man irgendwelche Regressionstests oder überhaupt Smoke-Tests machen will, ganz wunderbar. Man kann im Prinzip jeden Check-In auf verschiedenen Konstellationen ganz einfach mit einer Maschine, ohne viel mit virtuellen Maschinen rumzuhaben, total easy bauen. Vor allem ist voll sehr, sehr ressourcenschonend. Das hat sich im Prinzip in der ganzen Szene sozusagen ziemlich durchgesetzt. So, jetzt muss ich wieder schauen, dass ich wieder in den Vortrag reinkomme. So. Docker auf Raspberry Pi geht es so. Und sorry, ich musste eine Abkürzung nehmen. Also im Wesentlichen, wer danach suchen will, da gibt es ein Projekt, das heißt von der Firma Hypriot oder sowas, die sich das mal überlegt hat. Ist allerdings relativ uncool, weil auf einem Embedded-System nochmal mit Containern zu schaffen, ist ehrlich gesagt, naja, ein bisschen an Hacking Pleasure war das jetzt, aber ansonsten sozusagen nicht besonders sinnvoll. Bitte schön.
Wie sind das mit Updates, Sicherheitsupdates oder sowas in so einem Container? Ich könnte mir vorstellen, da habe ich Probleme, weil ich muss ja dann das Image neu runterladen und im Prinzip neu deployen oder
so. Das kann man aber noch ohne, bitte. Die Frage war, wie das mit Sicherheitsupdates ist von den Container-Images. wenn das Image gut genug ist, dann kann man auch einfach das Docker Pull und Run wieder machen, um mit den gleichen Daten weiterzumachen. Also so ist zum Beispiel meine Infrastruktur für Jenkins aufgebaut, dass wenn ich eine neue Version habe, dass die Daten darunter persistiert sind, aber die eigentlichen... aber eigentlich habe ich doch noch, oder stimmt die Uhr?
Jetzt kommen die Fragen.
Dann bin ich ja gerade richtig. Ich habe bloß den Faden jetzt verloren. Die Daten sind persistiert und ich kann dann Updates machen. Aber es ist natürlich so, das ganze Ding ist natürlich nicht so gedacht, dass man Patches einspielt in Container. Man wird immer Container updaten und neu machen. Also es geht da sozusagen hier irgendwelche Patches aufwendig einspielen und so weiter. Das ist nicht handhabbar.
Habe ich die Möglichkeit, meine persönlichen Daten irgendwo außerhalb vom Container abzulegen und die mit einzuladen? Also dass ich zum Beispiel sage, ich habe eine Standard Nginx, die Configs vom Nginx bleiben irgendwo draußen und beim Start vom Docker-Container rufe ich die Daten, zum Beispiel die Konfigurationsdateien für den Nginx wieder mit auf.
Da war die Frage, ob man die Konfigurationsdateien auch außerhalb von einem Container bunkern kann. Ja, da muss man, greift man dann typischerweise zu dem Trick mit den Bind-Mounts. Das heißt, man legt sich ein Verzeichnis an, wo die Konfigurationsdateien sind und blendet die in den Container ein. Okay. Dann muss man dabei aber darauf achten, dass der Containerinhalt auch darauf zugreifen kann, also dass die Permissions dann auch tun, also User-ID und Zugriffsrechte. Und wenn dann zum Beispiel der Container innen drin zum Beispiel als Root läuft, kann es ja auch passieren, dass die Daten dann innen drin als Root geschrieben werden. Also was ein sehr schöner Exploit ist, wenn man selber Zugriff auf Docker hat, man macht einen Bind-Mount von /etc in den Container rein und in den Container, wenn der Job da drin als Root läuft, kann man sich dann /etc/passwd editieren oder sowas und dann ist man auf dem Host-System der Chef. Also das ist also sozusagen konzeptionell eigentlich nur für Server gedacht, wo man der Benutzer nur innen drin in den Container kann. Der Benutzer darf nie auf die Docker-Kommandozeile oder auf die Docker-Control-Port draufkommen. Das ist ein Problem. Aber sozusagen diese Bind-Mounts, das ist typischerweise, was gemacht wird, wäre auch eine von den Konfigurationen, die ich hier gezeigt hätte, wäre jetzt auch so gewesen. Ja. Bitteschön.
Naja, es geht eigentlich schon. Man kann
Unprivileged-Container. Wie bitte?
Man kann Unprivileged Containers haben mit Docker auch. Also wo man im Prinzip ein Mapping provided zwischen den User-IDs im Container und außerhalb von Container. Das heißt, UID0 im Container und auf dem Host, wenn ich Sub-UIDs habe, irgendwie 100.000, wenn ich dann Privilege Escalation habe, das geht nicht.
Unprivileged Container, also dieses Sub-ID-Mapping, gilt noch als experimentelles Feature, wenn ich das richtig weiß, auch noch in Docker 1.11. 1.12 soll es dann fertig werden. Aber das Problem, was ich dran sehe, dass es ein statisches Mapping ist. Typischerweise habe ich drin dynamische User-IDs. Also ich mache mir zum Beispiel als Beispiel, was ich mit einem dynamischen User-ID stehen, viele von den Docker-Build-Skripten machen einfach einen Add-User, um oder ein Paket installieren und das Paket installiert sich ein Serverprozess drin und dann ist Jenkins mal 1000, mal 1001, 1003, je nachdem in welcher Reihenfolge da drin die Pakete installiert sind. Also das Sub-UID-Mapping hilft mir nicht viel und hilft, glaube ich, auch nicht bei Filesystemzugriff.
Das weißt du jetzt ja nicht, aber das...
Das macht wirklich echt kein Filesystem-Mapping.
Also Filesystemzugriff, weißt du jetzt gar nicht, aber... Das Ding ist, es geht schon dynamisch. Du kriegst ja einfach eine Range von Sub-UIDs auf dem Host. Du kannst einfach sagen, wenn du es POSIX-compliant machst, sagst du, du hast eine Range von 100.000 bis zu 165.536 UIDs und GIDs. Das heißt, wenn du da drin irgendwas anlegst in dem Container, in deinem Container, dann wird das automatisch auf irgendeine entsprechende Sub-UID außerhalb gemerkt. Das geht total dynamisch. Zum Beispiel Tools wie LXI machen das ständig. Das geht total easy. Also es ist wirklich keine Limitation. Ich kenne jetzt nicht die genaue Implementierung von Docker.
Also ich habe es mir mal versucht zu implementieren und es hat leider nicht so funktioniert, wie du es beschrieben hast. Aber wir können das gerne mal anschauen. Ich würde das gerne das Problem gelöst haben. Ja, okay. Weitere Fragen oder Anmerkungen da außen?
Ja, wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man ja versuchen, mit zum Beispiel GA-Security-Kernel-Patches da das noch ein bisschen mehr abzusichern. Aber dann... Kann sein, dass manche Sachen dann nicht mehr funktionieren.
Also es ist richtig, sozusagen, man kann mit einem SE-Linux-Profil oder mit anderen Sachen, die den Docker-Prozess auch einschränken, dass er bestimmte Sachen nicht machen kann. Also dass man den zum Beispiel auf den Filesystemzugriff auf /etc verbietet. Meines Erachtens ist aber SE Linux dermaßen komplex, dass es eigentlich nicht alltagstauglich ist. Aber ich lasse mich da gerne etwas Besseren belehren, wenn das mal irgendein Management dafür gibt. AppArmor ist vielleicht einfacher, ja. Ja, ich weiß gar nicht, AppArmor und Docker kooperieren die? Okay, ja, das ist gut.
Bei Dings Ubuntu gibt es entsprechende Profile.
Ja gut, Ubuntu macht ja kein SE Linux, genau.
Dann gibt es noch Bane von der JC für Sell, um da irgendwie automatisch Zeug generieren zu lassen, bla bla bla.
Ja, da bist du natürlich dann der Chef dafür, okay. Also Holger zuhören, wenn er was dann nachher berichtet, bitte.
Am Anfang haben wir diese Toolbox gesehen, die ich unter Windows zum Beispiel starten kann, wo ich dann schon eine Vorauswahl hatte am Docker-Container.
Ja.
Gibt es da, also mein Gedanke war eben in der Firma dann Mitarbeitern einen Default-Bereich zur Verfügung zu stellen, dass ich sage, okay, das wären jetzt die von den Administratoren bereitgestellten Docker-Container, die sie nutzen können.
Gibt's da das ist das Geschäftsmodell von Docker.com.
Okay.
Gibt es dann mit Service, ja. Das ist dann...
Also das war so eine Art Marketplace. So
das ist dann der eigene Marketplace, auf dem man dann die eigenen Images, die dann auch andere nicht einsehen können, zur Verfügung stellen kann. Das ist genau das Geschäftsmodell. Überhaupt scheinen mir die Firma Docker sozusagen die traditionellen Linux-Distributoren beerben zu wollen, weil sie sozusagen im Prinzip alles, was irgendwie dann Spaß macht an Servern schon als Images bereitstellt. Ne? Also jedenfalls ist das sicherlich eine der Stoßrichtungen, wie sich Docker weiterarbeiten will. Es gibt in diesem Docker-Umfeld ein unglaubliches Ökosystem um drumherum. Also ich erwähne jetzt dann nur mal erstmal CoreOS. Das ist ein ganzes Betriebssystem, das treibt es auf die Spitze. Da bootet man quasi in den Docker rein und hat dann irgendwie verschiedene Images, wo man dann sozusagen Enterprise-Funktionalität für die Verwaltung und fürs Laufen in Clouds zur Verfügung stellen kann. Was anderes ist zum Beispiel Kubernetes, das ist von Google. Da kann man im Prinzip, das ist ohne, wie Amerikaner sagt, seamless, zwischen dem Desktop und der Cloud seine Container hin und her schieben und werden dann Overlay-Netzwerke gemanagt. Ist die Hölle. Aber das erzählen wir jetzt alles nicht. Wir haben noch 2 Minuten Zeit zum Wechseln.
Also eine Frage geht noch.
Eins geht noch mal. Und? Ja, bitte?
Wir sind ja immer bei Docker gefragt, ob es da irgendwie eine vernünftige GUI dafür, um das auch, sagen wir mal, so wie, keine Ahnung, WebManager oder VirtualBox, das kann man ja so, ohne sich da 20.000 Kommandos merken zu müssen, irgendwie halt installieren. Bei Docker muss ich sagen, ohne so ein Cheat-Sheet daneben, das ist schon ein bisschen einarbeitungsbedürftig.
Mit Sicherheit. Brauchst du ein Cheat-Sheet. Aber ich muss natürlich sagen, die Tutorials und die Anleitung auf Docker.com, wenn man der englischen Sprache mächtig sind, sind super. Die Frage war sozusagen, oder die Anmerkung war, dass es sehr einarbeitungsbedürftig ist, weil es also sehr viele Kommandos gibt, ein bisschen unübersichtlich gibt und es gibt dann irgendwie keine so comprehensive Anleitung, wenn ich richtig die Frage verstanden habe. Das kam bis mir. Ach, eine GUI? Ja, ist mir bis hier nicht durchgedrungen. Na GUI, das Einzige, was ich kenne, ist das Kitematic. Das Kitematic, was ich gezeigt habe. Ja. Aber das ist halt sehr einfach und geht halt nur auf Docker Hub los. Man kann keine eigene Registry damit versorgen, zum Beispiel. Ja. Okay.